Servus!
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Und ich bin die Tammy und willkommen zurück zu unserer 101. Episode.
101. Wie Zoe 101. Oh Gott, wer hat das früher geschaut? Ich habe es immer geschaut.
Ich habe das immer geschaut. Ich habe es richtig gefeiert.
Ich wollte auch immer für ein Internat am Meer. Ja, so viel dazu. Daran musste ich gerade denken. Wie geht's euch? Was geht ab? Tut sich was? Gibt's was Neues? Jetzt hört man sich ja irgendwie nur gefühlt, oder nicht gefühlt, aber man hört sich nur alle 2 Wochen. Deswegen, tut sich was. Bei uns tut sich etwas, denke ich mal.
Ja.
Also, ich meine, Tammy ist voll hier am Move.
Oh yes, and it's stressful. Und wenn ich ein bisschen halle, tut es mir leid, aber ich habe in diesem Raum einfach noch nichts drinnen stehen gefühlt, deswegen, ja.
Ich finde es arg, seitdem wir diesen Podcast haben, haben hier, sagen wir mal, 3,5 Umzüge stattgefunden.
Ja, voll. Also, wir haben den Podcast erst 2 Jahre.
Ich meine, ich bin jemand, in meinem Leben bin ich schon sehr, sehr oft umgezogen, aber allein in dieser Zeit, also ich sage jetzt mal 2,5, weil das eine war nur so wirklich für ein paar Wochen temporär und auch nicht so ganz richtig und dann halt in eine neue Wohnung, so übergangsmäßig.
Mhm.
Und Tammy macht halt jetzt auch einen richtigen Umzug, also so 3,5 Umzüge, nicht schlecht.
Ja,
schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil, ich weiß nicht, vielleicht ist ja bei mir auch noch dieses Jahr ein Umzug geplant, you never know.
Oh.
Und also viel zu tun, würde ich sagen, oder?
Ja, sehr viel zu tun. Deswegen halt auch dieser 2 Wochen Abstand, jetzt wisst ihr es.
Ja, aber das ist ja vollkommen in der Ordnung. Und ja, haben wir irgendwas zum Beplaudern? I don't think so.
Ich glaube auch nicht, ne?
Also auf jeden Fall danke für eure ganzen Fallvorschläge bezüglich der Erweiterung unseres Repertoires im deutschsprachigen Raum. Wir werden auf jeden Fall das angehen, was ihr uns so empfohlen habt oder was ihr halt eben hören wollt. Und ansonsten würde ich sagen, ich stelle uns vor und wir starten mit dem heutigen Fall, oder?
Ja, bitte. Ich bin sehr gespannt, was du heute hast.
Ja, ich auch.
Und ich freue mich sehr darauf, dir zuzuhören.
Ich finde auch, unsere Stimmen hören sich noch so urverschlafen. Also wir sind jetzt so kurz nach 9 in der Früh und ich habe mir den Wecker für 8:30 gestellt und ich denke, du bist wahrscheinlich auch nicht wirklich viel früher aufgestanden.
Oh ja, ich bin früher aufgestanden. Ich bin seit 8 munter.
Ja, okay, das ist auch nicht so viel länger.
Ja, gestimmt.
Weil ich bin um 10 vor halb aufgewacht. Auf jeden Fall sind wir beide noch nicht besonders lange wach. Aber wir machen das jetzt für euch. Es ist ein sehr regnerischer Tag.
Ich bin gespannt.
Ich wollte eigentlich heute, sorry für alle, die das nervt, wenn wir davor ein bisschen labern. It is what it is. Ich wollte eigentlich heute das Grab am Friedhof machen. Ich hoffe, es hört auf zu regnen, weil im Regen möchte ich keine Blumen pflanzen.
Das verstehe ich, ja. Das ist sicher eine Sauerei.
Also drückt mir die Daumen. Ich meine, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Oder ganz sicher, weil ja, ich nicht über den Tag Blumen pflanzen am Friedhof. So viele Gräber habe ich nicht zum Erledigen.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Okay, also, ich stelle uns vor und dann starten wir. Und ich höre auf zu reden.
Du, für mich kannst du gerne immer weiterreden. Ich höre, wie gesagt, ich höre dir gern zu.
Oh, das ist sehr nett. Ich höre dir auch gerne zu. Also, wir, Tami und ich, wir sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast erstellt von uns beiden. Wir behandeln hier österreichische Kriminalfälle, beziehungsweise sollte ich das jetzt auch erweitern und sagen deutschsprachige Kriminalfälle? I don't know. Das machen wir ganz zwanglos, humorvoll, gechillt, natürlich immer in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen, weil wir wissen, dass das ernste Themen sind. Aber wer darauf Bock hat, bleibt dran und wenn nicht, auch in Ordnung. Und ansonsten beginne ich jetzt.
Yes.
So, ich habe heute einen Fall aus Kärnten. Und zwar Es ist der Morgen des 5. Oktober 2008. Und was man halt so an einem regnerischen Morgen tut, an einem Oktobertag, man fährt mit dem Mountainbike durch den Wald.
Natürlich.
Weil man sonst nichts zu tun hat. Das hat sich auch ein Mann gedacht, der ist halt mit seinem Mountainbike, ist geradelt durch den Wald und auf einmal fährt er so und dann sieht er dort was am Boden liegen. Und er denkt sich, sieht aus wie eine Puppe.
Oh mein Gott, nein. Oh nein, ich glaube, ich weiß nicht, was sie ist.
Und er fährt halt so und fährt halt dran vorbei und was die, oft siehst du was und machst halt weiter, aber du denkst halt noch drüber nach und er dachte sich so, aber irgendwie so die Position und einfach wie diese Puppe dagelegen ist und generell so, das hat irgendwie halt, er hat halt nicht wie so eine Schaufensterpuppe ausgeschaut und deswegen beschließt er zurückzuradeln. So, er radelt zurück und geht dorthin und ja, was er dort sieht, ist dann doch nicht, doch keine Puppe, sondern etwas erschreckender. Ich würde sagen, um einiges erschreckender. Es handelt sich um eine Leiche, die offensichtlich versucht worden ist, zu verbrennen. Also sie war halt angezündet worden. Mhm. Sie war nackt und, wie gesagt, offensichtlich keine Puppe. So. Der Mann dachte sich so, fuck, was mache ich jetzt? Er hatte kein Handy dabei, weil er halt am Radeln war. Weil, keine Ahnung, es gibt Leute halt, die auch ohne Handy rausgehen. Finde ich eh cool. Auf jeden Fall dachte er sich so, okay, ich weiß, in der Nähe gibt es ein Haus, da wohnt ein Bekannter von mir. Ich fahre mal dorthin und gebe dort Bescheid oder versuche halt eben die Polizei zu kontaktieren. So, er radelt dorthin. Hat von dort aus die Polizei kontaktiert und auch eben über seinen Fund benachrichtigt und ist dann mit dem Bekannten gemeinsam zurück an den Tatort gefahren, weil er einfach halt quasi die Bestätigung von einem Zweiten haben wollte, dass er sich da auch wirklich nicht täuscht, weil natürlich willst du halt nicht glauben, dass da wirklich so eine Leiche halt liegt, die du gefunden hast.
Ja, klar.
So, der Bekannte kommt mit, schaut sich das an und sagt so, Brudi, ja, das ist eine Leiche und beide sind halt komplett schockiert und warten eben vor Ort auf die Polizei. Als dann die Polizei angekommen ist, wird halt der Mountainbiker eben kurz befragt, nochmal schildert die Situation und der muss sich halt dann auch nochmal später auf der Polizeistation persönlich nochmal eben melden und dann halt, weißt du, dann wird halt Protokoll geführt. Die Beamten beginnen dann halt mit der Spurensicherung und versuchen halt, ihre Arbeit zu verrichten, was ein bisschen schwer ist, weil es halt in der Nacht und auch am Morgen halt ziemlich geregnet hat und das alles ja auf einem Waldboden ist, also mit Erde und so. Und wenn das nass wird, wird es gatschig und Spuren, ja, auch generell auf der Leiche ein bisschen schwer, weil Regen oder generell die Natur ja dann doch die Beweislage sehr schnell vernichten kann. Und das war halt ein bisschen blöd für die Polizei und deren Arbeit. Man hat ja am Anfang irgendwie gefühlt gar nichts gewusst, weil erstens eben, wie gesagt, Spurensicherung war schwer. Man wusste nicht, ob der Fundort auch der Tatort ist oder ob die Leiche eben woanders umgebracht worden ist und dann dorthin gebracht worden ist. Das Einzige, was man halt auch aufgrund von der Obduktion feststellen konnte, ist, dass der Todeszeitpunkt in etwa um die 12 Stunden her war, also dass die Person halt eben 12 Stunden circa tot war. Und natürlich das, was man sich als nächstes gefragt hat in dem Ganzen, wer ist die Person, um wen handelt es sich da? Leider war das dann der nächste Punkt, der irgendwie nicht so einfach war, weil die Identifizierung war urschwer, weil der oder die Täter haben halt über die Leiche einen Brandbeschleuniger geleert, in dem Fall, oder halt benutzt, in dem Fall war es halt Benzin, und eben übergossen und angezündet. Und das Gesicht war halt so stark verbrannt, dass man halt wirklich nichts erkennen konnte, gar nichts. Und die Person oder halt eben die Leiche hatte auch keine persönlichen Gegenstände bei sich liegen. Also sie war, wie gesagt, nackt. Sie hatte keine Tasche, keinen Ausweis, gar nichts. Irgendwas, was man halt hätte zur Identifizierung eben gebrauchen können. Und ja, also
in welchem Jahr? In welchem Jahr sind wir?
2008.
Haben Sie das mit den Zähnen probiert? Oder war das, war die auch irgendwie?
Das ist dann das? Eh das Ausschlaggebende, was so kommt, wo es ist okay, dann. Aber es dauert halt urlange, bis sie dazu kommen. Aber erzähle ich gleich. So, genau. Also das Erste, das oder das Nächste, was sie dann gemacht haben, war auf jeden Fall mal die Leiche zur Obduktion bringen. Mhm. Und was bei der Obduktion festgestellt werden konnte, war, dass es sich bei dem Mord um einen sogenannten Overkiller gehandelt hat. Das heißt, die Tötungsart war komplett over the top. Es war unnötig, es war eben halt unnötig. Es war mehr gemacht worden, um sie umzubringen, als eigentlich nötig war, um einen Menschen umzubringen. Mhm. Und daraufhin konnte man auch schließen oder man hat halt nur ahnen können und Vermutungen aufstellen, dass es zwischen dem Täter und dem Opfer halt irgendeine Art von Verhältnis, Verbindung, Beziehung gegeben hat, weil normalerweise machen das Leute halt nicht bei fremden Menschen.
Ja, voll.
Weil man konnte halt eben vorstellen, dass das Opfer einerseits geschlagen worden ist, gewürgt und anschließend mit 4 Schüssen dann quasi getötet worden ist.
Halleluja.
Die Schläge konnte man darauf zurückführen, dass die Leiche unzählige Hämatome im Kopf- und Oberkörper- bzw. Rückenbereich hatte, die halt eben durch die Schläge zustande gekommen sind. Dann war das Zungenbein des Opfers gebrochen, was halt eben auf ein. Und auf dem Hals hat man erkennen können, auch wenn es verbrannt war, aber hat man erkennen können, so richtig hart starke Würgespuren, die dann eben das Zungenbein zum Brechen gebracht haben. Und die 3 Schüsse gingen. Also es waren insgesamt 4, 3 davon gingen in die Brust und einer direkt in den Kopf.
Gut, okay.
Also ich weiß nicht mal genau, ob das wahrscheinlich, also sie gehen davon aus, dass der oder die Täter oder die Täterin das Opfer quasi gewürgt haben, um es zuerst bewusstlos zu machen. Mhm. Und dann die Schüsse abgefeuert haben, aber man weiß nicht, ob beim Würgen halt das Opfer schon gestorben ist oder woran sie dann im Ende oder das Opfer halt eben im Endeffekt gestorben ist.
Mhm.
So, was man allerdings bei der Leiche finden konnte, waren DNA-Spuren, männliche DNA-Spuren. Es wurde jetzt nicht explizit gesagt, dass es Sperma war, aber sie haben halt gesagt, daraus konnten sie schließen, dass das Opfer halt eben vor ihrem Tod irgendwann nicht allzu lange her Sex hatte, aber aufgrund der, also wahrscheinlich einfach, weil keine Gewalt benutzt worden ist oder halt keine Verletzungen vorhanden waren, dass es sich um einvernehmlichen Sex gehandelt hat, was halt wieder ihre Vermutung unterstützt, dass es sich eventuell bei dem Täter oder der Täterin oder den Tätern um Leute handelt, die mit denen sie irgendwie eine Art Beziehung hat oder Verhältnis.
Mhm.
Man konnte aber dann halt trotzdem nicht wissen, ob es sich bei diesem Mann, mit dem sie Geschlechtsverkehr hatte, um ihren festen Partner gehandelt hat oder um einen Liebhaber oder um jemanden, den sie halt, keine Ahnung, im Internet kennengelernt hat und das erste Mal sich getroffen hat. Man hatte halt wirklich 0 Anhaltspunkte. Was man aber auf jeden Fall sagen konnte, war, dass die DNA-Spur nicht registriert worden ist, was einfach nur bedeutet, also man hat es auch ganz Europa eben im System verschickt quasi, und das hat halt einfach nur bedeutet, dass die Person, mit der die oder das Opfer eben Geschlechtsverkehr hatte, dass diese Person zum damaligen Zeitpunkt nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Das hatte man, hat aber auch irgendwie nicht geholfen. Und man wusste halt noch immer nicht, um wen es sich bei dem Opfer handelt. Das Einzige, was man gefunden hat am Tatort, war ein Teil von einem Auto.
Okay.
Und das Ding ist, dass man erkennen konnte, am Boden, auf der Erde, konnte man Reifenspuren erkennen, aber es war halt schwierig, weil eben Regen und so weiter. Und man hat dann aber auch ein Autoteil wo gefunden. Und zuerst hat man gedacht, dass es sich von so einem Fiat Panda handelt oder dass es von einem Fiat Panda stammt. Im Zuge der Ermittlungen hat sich dann aber herausgestellt, dass es von einem VW Polo ist. Und das war halt so das Einzige, was man halt wusste, aber das war es auch schon wieder. Und die Zeit vergeht und vergeht und vergeht und wir haben 4 Jahre später, 2012.
Boah.
Und man konnte endlich, wie du schon gesagt hast, hatten sie ja die Zähne noch vom Opfer. Es hat sich aber irgendwie als sehr schwer erwiesen, das irgendwie zu untersuchen und irgendwie Ergebnisse zu finden, weil du musst dann auch mal schauen, okay, du hast zwar das Zahnbild, aber find mal den Zahnarzt, find mal das. Also das hat sich halt extrem in die Länge gezogen. Und irgendwann, dann nach 4 Jahren, hat das Zahnbild den ausschlaggebenden Hinweis auf die Identität der Leiche gegeben, weil dass die Zähne bestimmte Kronen hatte. Und durch diese Kronen hat man dann halt auch den Zahnarzt gefunden, der das gemacht hat. Und dann konnte endlich geklärt werden, um wen es sich handelt. Und das Opfer war die zu dem Zeitpunkt 49-jährige Anna Tode. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes in Turin in Italien gemeldet. Also sie war dort wohnhaft. Und als man halt eben herausgefunden hat, um wen es sich handelt, hat man natürlich in Turin dann eben ihre Wohnung durchsucht, hat sich das alles angeschaut. Man hat halt versucht, mit der italienischen Polizei zu arbeiten, was sich als sehr schwer erwiesen hat. Man hat in der Wohnung aber nichts gefunden.
Also aber die Wohnung gab es noch?
Die Wohnung gab es noch, ist leer gestanden.
Also hat sie... Ach so, okay. War das jetzt keine Mietwohnung oder so?
Also ich nehme es mal an, weil sonst, ich denke mir, sonst wäre sie halt neu vermietet worden. Ich meine, es gibt schon Wohnungen, die lange leer stehen. Keine Ahnung, vielleicht wollte sie keiner. Aber also wenn sie nach 4 Jahren noch leer steht, habe ich halt angenommen, dass es sich entweder um, keine Ahnung, eine gekaufte Wohnung handelt oder von jemandem aus der Familie oder so. I don't know. Genau, dann hat man halt gedacht, okay, wenn das alles leergeräumt ist, handelt es sich vielleicht um Raubmord, wurde sie umgebracht und dann hat die Person alles mitgenommen. Man hat dann auch mit Hilfe des Namens, weil man ja jetzt wusste, um wen es sich handelt, den VW Polo ausfindig machen können. Wie genau sie das angestellt haben, frag mich nicht, weil es scheint mir ein bisschen schwer, aber sie haben ihn in Udine wiedergefunden. Der hat etliche Male den Besitzer gewechselt, also er wurde immer wieder neu verkauft. Also man hat gesehen, dass sich zum Zeitpunkt des Todes ein VW Polo eben sich im Besitz von der Anna Tode befunden hat und irgendwie haben sie das wahrscheinlich danach verfolgen können. Die italienische Polizei hat auch das Fahrzeug intensiv nach Spuren untersucht, aber du kannst dir vorstellen, nach 4 Jahren, nach etlichen Besitzern, wirst du dort nicht mehr viel finden sie auch nicht.
Ja, ist sehr wassiger, ist ein bisschen schwieriger.
Genau. Ich habe mir so ein Interview angehört von einem Polizisten, der damals mit da eben tätig war und der hat auch nochmal betont, wie schwierig es war, mit der Polizei in Italien zusammenzuarbeiten oder generell in der EU, weil teilweise haben sie von manchen Staaten nicht einmal Antworten bekommen, nachdem sie angefragt haben. Das ist kacke. Ja, also das war echt, echt schwierig. Weil es gibt zwar Polizeiverwaltungsbehörden, wie zum Beispiel, also weltweit ist es ja Interpol. Es gibt sowas wie Interpol auch EU-weit, das ist dann Europol. Das sind aber quasi unter Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ich meine, sie sind schon hilfreich, keine Frage, aber das sind halt nur quasi Verwaltungsbehörden für die Organisation, ja. Mhm. Das heißt, sie agieren nicht aktiv, also sie schicken jetzt nicht quasi Leute aktiv in den Dienst, die jetzt irgendwie vor Ort was machen, sondern sie sind eher für die Koordination da. Also wahrscheinlich versuchen sie auch zu helfen für die Kommunikation zwischen den Ländern, aber anscheinend wirklich, wenn du aktiv was machen möchtest, hilft das nicht besonders. Also das heißt, dass da irgendwie, wenn die österreichische Polizei irgendwas mit den Italienern machen wollte, ist das irgendwie zuerst über Rom gelaufen, bis die da Antworten bekommen haben und dann noch mit den Polizeistationen in den verschiedenen Regionen und das war halt wirklich eine Katastrophe.
Alter Schwede, das war ja urschwer, das ist so, du willst eine Info haben und du wartest dann gefühlt 3 Jahre und wirst ständig weitergeleitet und weiter verbunden und dahin verwiesen und dann kriegst du erst recht an nichts, zum Beispiel.
Eben, und deswegen glaube ich hat halt auch einfach die Identifizierung der Leiche so lange gedauert mit den Zähnen, weil zuerst natürlich haben sie sich wahrscheinlich, weil sie wussten ja nicht, dass die Anatole oder halt das Opfer in Italien wohnhaft war. Ja, sprich, klar. Wahrscheinlich haben sie zuerst mal die ganzen österreichischen Ärzte abgeklappert und dann irgendwie zu schauen, dass du halt europaweit schaust und dann halt einen Arzt in einem anderen Land findest, wo die Kommunikation zwischen den Behörden eh schon nicht wirklich gut ist, das ist kein Wunder, dass das 4 Jahre lang gedauert hat.
Ja, Alter. Aber war sie Italienerin oder war halt einfach da oder war sie Österreicherin, die nach Italien gezogen ist?
Nein. Also sie, ich weiß nicht, wie lange sie in Italien gewohnt hat oder ob sie eh immer, also es wurde schon als Italienerin gesprochen, von einer Italienerin gesprochen. Sie hat aber osteuropäische Wurzeln von einer ungarischen Minderheit in Rumänien. Also das war dann halt eben auch ein Verdacht, dass sie vielleicht in Österreich einfach auf der Durchreise war zu Verwandten in Rumänien. Aber sie dürfte schon, also kann auch sein, dass sie in Italien geboren worden ist.
Aha, okay, verstehe.
Ja. So, genau, man wusste jetzt, um wen es sich handelt. Man hat auch ein paar Infos zu ihr bekommen, also so mal so Eckdaten, dass sie eben 49 Jahre alt war, dass sie 2-mal verheiratet war und dass sie keine Kinder hatte. Sie war außerdem ziemlich aktiv in der Spielerszene, was halt, quasi Geldspiele und so weiter. Wo dann eben auch eine andere Theorie entstanden ist, dass das vielleicht ein Mafia-Mord war, weil die Spielerszene ist halt ziemlich, ja, verschlossen, dass die hinter verschlossenen Türen, die Menschen bleiben eher unter sich. Das heißt, generell auch für die Arbeit der Beamten war es schwer, Informationen zu bekommen, weil, sowohl für Journalisten als auch Kriminalisten ist es einfach sau schwer, da irgendwie Informationen zu kommen, weil einfach keiner redet. Weil da ist auch viel schwarz einfach, keine Ahnung, Geldwäsche, I don't know. Man hat dann auch, also das haben die italienischen Behörden rausgefunden, dass die Anatole am 3. Oktober, also einen Tag bevor ihre Leiche gefunden worden ist, in Italien noch eine höhere Summe an Geld abgehoben hat. Man geht dann halt davon aus, dass irgendwie, dadurch, dass sie halt auch eben in Österreich gefunden worden ist, dass sie irgendwie ein Verdacht bestanden hat, dass Anatole geplant hat, einen längeren Auslandsaufenthalt zu machen. Das Ding ist, dass sie mit ihrer Familie so generell anscheinend irgendwie nicht besonders ein enges Verhältnis hatte, sondern die Einzige, die irgendwie gemeint hat, sie weiß was, war ihre Schwester. Und die hat gesagt, dass sie eine SMS bekommen hat, einige Tage vor dem Mord, dass Anna eben, oder das hat halt sie geschrieben, dass sie eben aus Italien weg will und dass sie nach Spanien reist oder irgendwohin, ja.
Wieso wollte sie weg, also raus aus Italien?
Das weiß man nicht, keine Ahnung. Also das war so, ja. Aber die Polizei ging davon aus, dass sie eben nicht nach Spanien wollte, weil wenn sie in Italien ist, ist halt nicht der Weg durch Österreich nach Spanien.
Ja.
Also das doesn't make any sense. Aber ja, und daraufhin hat man halt eben vielleicht angenommen, dass sie irgendwo nach Osteuropa wollte, entweder ihre Familie besuchen oder halt irgendwie vielleicht irgendwo spielen, irgendwie, wie gesagt, Spielerszene, irgendwie Casino, I don't know. Genau, man hat dann natürlich auch gefragt, die Schwester, ob sie was weiß von irgendwelchen Männern in ihrem Leben. Und die Schwester hat zwar gemeint, dass Anna einen neuen Liebhaber hatte, hat aber keinen Namen gewusst oder irgendwie sonstige Details. Man konnte diesen Liebhaber auch nie ausfindig machen. Also der hat sich auch nicht gemeldet, logischerweise. Okay. Wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber ich finde das halt so blöd, wenn du schon weißt, es gibt offensichtlich jemanden und halt auch die Person hatte wahrscheinlich davor eben ihr Geschlechtsverkehr. Und es ist eine kleine Info, die dich weiterbringen würde und du kriegst sie nicht mehr.
Ja, also egal, immer wenn sie gedacht haben, so sie haben da irgendwie irgendwas, mit dem sie arbeiten könnten, dann wurde es ihnen so wieder vor der Nase weggeschnappt, weil es irgendwie nicht greifbar war.
Ja, urfrustrierend. Boah.
Ja, also war die Polizei halt immer mehr auf dem Weg, okay, das war eine Beziehungstat, den Mafiamord oder so schließt man dann eher doch aus vielleicht. Ich meine, vielleicht handelt es sich auch jemanden in der Szene, mit dem sie irgendwie was hatte, kann ja auch sein.
Ja, klar.
Aber man ging auf jeden Fall von einem geplanten Mord aus, weil erstens hatte der Täter oder die Täter eine Waffe mit und Benzin. Ist halt jetzt eine Frage, es gibt sicher Leute, die das mit sich tragen, so, aber, oder im Auto haben, aber im Prinzip hast du sowas eigentlich ja nicht.
Ja, im Normalfall nicht.
Ja. Auch, wie man, also man hat natürlich auch so dort in der Gegend von Vöcklerbruck, oder Vöcklerbruck, Vöcklermarkt, die Anrainer gefragt, da waren halt jetzt nicht so, also da ist in der Nähe eine Autobahn und auch jetzt nicht so viele Häuser. Und da hat halt auch niemand irgendwas gehört. Also da konnte man eben auch nicht wirklich viel erfahren. Es hat auch niemand irgendwie irgendwas Abnormales gesehen.
Und sie wurde im Wald drinnen gefunden.
Genau.
Also nicht jetzt irgendwie randmäßig oder so.
Nein, nein, es war schon im Wald. Das haben die Ermittler auch gesagt, dass es eigentlich dann jemand ist, der sich irgendwie dort auskennen muss, weil halt, das ist halt schon eher im Wald und keine Ahnung.
Erstens das und zweitens, wenn es weiter draußen gewesen wäre, hätte man ja vielleicht auch leichter dann das Feuer gesehen.
Ja, eben. Und ich meine, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man sich unbedingt auskennen muss, um einfach in einen Wald reinzugehen und irgendwo irgendwas zu machen. Auch wenn es jetzt ein abgelegener Weg ist oder so, weißt du, wenn du durch Zufall da drauf stoßt, dann gehst du halt da entlang und denkst, okay, das ist abgeschieden. Also es war jetzt nicht in der Nähe von irgendeinem Autoparkplatz auf einer Raststation oder so.
Okay, ja.
Deswegen,
ja, keine Ahnung. Ja.
Nein, nein, aber weißt du, deswegen, es war ja auch noch nicht, also man wusste ja auch nicht, ob das jetzt der Tatort war oder nur der Fundort. Also kann ja auch sein, dass er es irgendwo anders gemacht hat und sie dann hingelegt hat oder so.
Aber wegen dem Feuer, das hätte man doch dort sehen müssen, oder?
Ja, aber es war der Regen und es war alles gatschig und man konnte das irgendwie auch nicht so. Es war auf jeden Fall, sie waren sich so anscheinend unsicher, dass sie es nicht wirklich sagen konnten.
Okay, verstehe.
Und das war dann auch so der Stand der Dinge. Mehr haben sie dann irgendwie auch jetzt nicht herausfinden können. Und wie du vielleicht schon merkst, worauf das Ganze hinausläuft.
Mhm, ja.
Was für mich sehr untypisch ist, weil ich habe mir den Fall durchgelesen und bis ich dann gemerkt habe, so, ach, scheiße, der ist ja nicht geklärt. aber ja, kommt leider auch vor. Man hat dann im Juli, am 22. Juli letztes Jahr, hat man im Sender vom Servus TV bei der Sendung Fahndung Österreich diesen ganzen Fall rekonstruiert und einen Fahndungsaufruf nochmal gemacht. Also man sucht noch immer aktiv nach dem Ganzen. Auch auf dem italienischen Senderei wurde ein Fahndungsaufruf gemacht und man sucht noch immer nach Leuten, die irgendwas wissen oder die eine Ahnung haben. Ich meine, das ist jetzt irgendwie, 2008, also man weiß seit circa 10 Jahren, um wen es sich bei dem Opfer handelt, was jetzt noch, ich meine, natürlich ist es eine lange Zeit, aber es ist jetzt auch noch nicht so abnormal lange. Also es kann sein, dass man irgendwie noch auf jeden Fall irgendwas erfährt, I guess. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, aber cool.
Ja, ich denke mir halt auch, wenn sich eh hoffen.
Ja, ich denke mir halt schon oft so, okay, wenn bis jetzt sich niemand gemeldet hat, wer soll sich dann melden?
Ja. Und,
also keine Ahnung, es hat sich jetzt eben auch so nicht wirklich angehört, als würde sie auch irgendjemand vermissen, weil sie halt auch mit niemandem so eine starke Beziehung hatte. Also sie war eher anscheinend irgendwie öfters allein unterwegs. Das Einzige, was man sich dann schon gedacht hat, weil es so in der Zeit, sage ich jetzt mal, oder auch aufgrund der Tötungsart in Österreich ein paar Fälle gegeben hat. Und da hat man irgendwie kurz so die Vermutung gehabt oder eigentlich auch noch immer irgendwie, dass es sich da um einen Serienmord handelt. Weil es gab halt den Fall von einer Tschechin, Katharina Wawrowa, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, die war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt. Und eine gebürtige Bulgarin, Petja Filkova, die beide in Niederösterreich gefunden worden sind und halt eben auch verbrannt worden sind. Und da dachte man, okay, das ist ziemlich ähnlich und es wurden halt alle Frauen, also vor allem die jüngeren Frauen, mit Gewalt so quasi am Kopf, also sie wurden irgendwie geschlagen oder eben erschossen, getötet, also nicht erschossen, sondern mit Gewalt, mit Schlägen am Kopf, nur die Anatole wurde halt mit Schüssen auch noch extra getötet, was jetzt ein bisschen abweicht von deren Theorie, aber sie sagen halt, okay, vielleicht kann es sein, dass sie die Frau von dem Serienmörder war und er deswegen diesen Overkill bei ihr einfach gemacht hat. Weil es gab auch noch die Olha Tarkivska, auch eine Leiche, die gefunden worden ist, in der Steiermark, glaube ich. Und deswegen haben sie halt gedacht, dass das irgendwie ein Serienmörder gewesen sein könnte.
Okay,
was
verstehe.
Ich ein bisschen scary finde.
Ja, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ich meine, macht, also wenn man jetzt weiter denkt, könnte natürlich so ein Gedanke aufkommen auch mit, also es, sagen wir, es wäre jetzt nicht überraschend, wenn man jetzt sagt, es ist doch einer. Es wäre unheimlich, aber
ja, weil halt diese ganzen Fälle, also wir haben hier jetzt 4 Frauen quasi, die verbrannt worden sind und dann irgendwelchen in der Nähe von Autobahnen gefunden worden sind.
Mhm.
Und bei den allen ist es halt ungeklärt, wer der Täter ist. Zwar eben, wie gesagt, Anna sticht etwas aus der Reihe, weil sie halt Schussverletzungen aufweist. Ja. Und bei der Olha ist halt so, dass da ist es halt alles nochmal ein bisschen verstörender, habe ich das Gefühl, weil die Obduktion feststellen konnte, dass sie gefangen worden ist, also halt gefangen gehalten worden ist.
Ja.
Weil es gibt halt so gewisse, also sie haben halt so irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht, keine Ahnung wie genau, aber sie hat halt stressbedingte Abnutzungen der Zähne, die durch Knirschen festgestellt worden sind und solche Sachen, wo man halt irgendwie daraus schließen könnte, dass sie eben für einige Zeit eben in Gefangenschaft war. Aber ja, man weiß leider nicht, wer der Täter oder die Täter sind, ob es ein Serienmord ist oder nicht, ob das alles nicht zusammengehängt hat, was auch ein bisschen scary ist, weil dann waren es vielleicht mehr als, keine Ahnung, 1-2 Täter, die nie geschnappt worden sind.
Mhm.
Aber ich meine, Serienmorde sind halt in Österreich, Gott sei Dank, jetzt nicht unbedingt gang und gäbe.
Stimmt.
Also ich glaube, Jack Unterweger war halt wirklich der letzte Serienmörder in Österreich und das war Anfang der 90er Jahre. Ja. Also ungeklärt, falls irgendwer was darüber weiß, sagt's Bescheid. Also vielleicht nicht unbedingt uns, aber der Polizei. ja, das war der Fall von Anatole, der nicht geklärt ist.
Ich finde sowas immer so, also faszinierend und verstörend zugleich, wenn ein Mord nicht aufgeklärt werden kann.
Ja, ich denke mir, wenn es vielleicht nicht geregnet hätte und man vielleicht doch ein paar mehr Spuren bekommen hätte können und halt alles von der Zeit her etwas schneller gegangen wäre, auch aufgrund dieser ganzen bürokratischen Scheiße, sage ich jetzt mal, oder einfach halt diese Kommunikation zwischen den Behörden einfach schneller gegangen wäre, weil Zeit ist halt so ein wichtiger Faktor in solchen Fällen,
ja.
Hätte man irgendwie vielleicht einen Täter finden können, aber hätte Fahrradkette. I don't know.
Ja, aber ich glaube halt auch, weil natürlich, so wie du sagst, Zeit ist bei sowas so extrem wichtig und wäre halt alles nicht mit 100-mal hin und her verschieben und da weiterleiten. Ich meine, ja, wenn es der Ablauf ist, dann ist es halt leider Gottes so, ja. Aber ich glaube, es wäre halt auch definitiv schneller gegangen, wäre das nicht so der Fall gewesen. Hätte man vielleicht auch schneller herausfinden können, dass sie eigentlich auch in Italien gewohnt hat und dort mit Zahnarzt und vielleicht dort mal nach Leuten schauen und bliblablu und keine Ahnung, und auch wegen Namen von dem Liebhaber, das ist halt auch so eine Sache, wo ich denke so, ach, ein kleines Detail, ein klitzekleines Detail und man wäre vielleicht auch schon ein bisschen weitergekommen.
Ja, voll schade.
Extrem. Und deswegen finde ich halt so ungeklärte Fälle so eben zeitgleich faszinierend und verstörend. Ich denke so, ja,
ist vielleicht faszinierend und frustrierend.
Ja, ein Mensch wandelt auf dieser Welt, der wissentlich jemanden umgebracht hat und nimmt das mit ins Grab.
Ja, das ist einfach eigentlich nur scary. Ich verstehe nicht, wie solche Menschen leben können, weißt du?
Absolut nicht. Nein, was die für eine... Die haben kein Gewissen.
Nein, gar nicht. Also ich glaube, die kennen das auch gar nicht. Oder sie können halt so gut damit leben, I don't know.
Ja, ja, voll. Nein, das ist echt unheimlich. Aber scary. Danke für diesen interessanten Fall.
Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Ihr werdet auf jeden Fall Bilder zu dem Fall auf unserem Instagram-Account finden.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder schreibt uns einfach für jede andere normale Menschen, eine DM auf Instagram, da sind wir am aktivsten, da sehen wir immer alles, da lesen wir alles, da liken wir, da schreiben wir zurück. Da könnt ihr uns auf jeden Fall antreffen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag.
Einen schönen oder Muttertag. Welchen...
Ah ja, Sonntag ist Muttertag.
Ja.
Voll. Das stimmt allerdings. Morgen, ja, morgen ist Muttertag. und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Yes, bye bye.
Bye.